SRF 1.
Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Aufbruchstimmung in Deutschland. Das Ampelbündnis steht, der Regierungsvertrag ist unterzeichnet. Darüber sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin in Berlin. Die Schweiz bleibt wegen Corona in der besonderen Lage. Die SVP hat diese aufheben wollen, ist im Nationalrat aber klar gescheitert. Weiter hat sich die Grosse Kammer mit unserer Altersrente beschäftigt, mit der AHV und mit der beruflichen Vorsorge. Auch diese Debatten hat unsere Bundeshausredaktion mitverfolgt. Und im Tagesgespräch um 1 reden wir über den Verlust an Nähe, den die Pandemie mit sich bringt, und darüber, was dieser mit der Gesellschaft macht. Im Studio heute Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Die Ära der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel geht morgen definitiv zu Ende. Sie übergibt die Amtsgeschäfte ihrem Nachfolger Olaf Scholz, der an der Spitze der neuen Koalitionsregierung steht. Bereits heute Vormittag haben die Koalitionspartner von SPD, Grünen und FDP ihr gemeinsames Regierungsprogramm unterzeichnet. Simon Fazer in Berlin, unter welchem Titel steht die Ampelkoalition mit ihrem Regierungsprogramm?
Also der Titel ist ja «Mehr Fortschritt wagen, frei nach SPD-Größe Willy Brandt, mehr Demokratie wagen». Es ist fast ein Mammutvorhaben, zum Beispiel dieses Land digital zu machen. 226 Mal kommt das Wort digital vor, da hat sich der Bayerische Rundfunk die Mühe gemacht, nachzuzählen. Deutschland soll auch rasch klimaneutral werden, das sind alles sehr ehrgeizige Ziele drin. Jede der drei Parteien hat gute Punkte für sich durchgesetzt, die SPD etwa den Mindestlohn von 12 Euro, keine Rentenkürzungen. Die Grünen bekommen ein Superministerium Wirtschaft und Klimaschutz und wollen die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Und die FDP mit dem mächtigen Finanzministerium und der klaren Vorgabe, die Schuldenbremse nicht zu lösen. Aber selbstverständlich, das ist ein Arbeitspapier. Also man kann jetzt schon Worte dann auf die Goldwaage legen. Am Ende zählt, was umgesetzt wird. Und daran wird sich diese Ampelregierung messen lassen müssen in 4 Jahren.
Das Regierungsprogramm steht, das Kabinett ebenfalls. Heute hat man sich entsprechend aufgeräumt, den Medien präsentiert. Ist da alles so geschmeidig, wie es wirkt?
Also dieses Bild von geschmeidig, das wurde ja vor allem geschaffen durch die wirklich bemerkenswert verschwiegenen Koalitionsverhandlungen, wo so gut wie nichts nach draußen drang. Das sei, hat man mir übrigens in Hamburg, der Heimat von Olaf Scholz, gesagt, eindeutig seine Handschrift. Aber hinter jedem Busch lauert Ärger, das hat der künftige Klimaminister Robert Habeck der Süddeutschen Zeitung gesagt in Bezug auf Klimaneutralität. Und das gilt bei dem Thema wohl auch innerhalb der Regierung. Ärger hatten die Grünen ja auch schon intern bei der Besetzung der Regierungsämter, als ihr Fraktionschef Anton Hofreiter vom linken Parteiflügel ausgebotet wurde von Cem Özdemir vom Realo-Flügel. Und eine schwierige Konstellation, das Verkehrsministerium, einer der Schlüssel bei der Klimawende, ging an die FDP und nicht an die Grünen. Da schlummert großes Konfliktpotenzial.
Schauen wir eine andere Personalie noch etwas genauer an. Gesundheitsminister wird SPD-Politiker Karl Lauterbach. Er hat sich in der Corona-Krise einen Namen gemacht, weil er als Epidemiologe viel Fachwissen einbringen kann. Immer wieder warnte er vor den Risiken der Pandemie. Jetzt ist er für die Bewältigung dieser Pandemie verantwortlich. Wie kommt das in Deutschland an?
Also dieser Entscheid kommt gut an hier. Man hätte es nicht verstanden, wenn Karl Lauterbach mit seiner unbestrittenen Fachkenntnis gerade jetzt übergangen worden wäre. Olaf Scholz hat hier so ein bisschen den Liebling der Bevölkerung gewählt. Lauterbach gehört in Deutschland fast zur Familie, jedenfalls dort, wo ein Fernseher im Wohnzimmer steht. Er ist Dauergast in Talksendungen. Und zuletzt plädierten auch Medizinerinnen und Politiker aus dem gegnerischen Lager für ihn. Er hat 710.324 Follower, Stand 11.15 Uhr. Aber es ist auch klar, von der Seitenlinie zu kommentieren, das ist etwas anderes, als diese Krise an oberster Stelle zu managen. Ein Amt zu führen, kann er das? Kann er auch delegieren? Fällt er dem künftigen Kanzler nicht in den Rücken? Solche Fragen stellen sich. Und schließlich, was die Pandemie angeht, steht mit der allgemeinen Impfpflicht in den nächsten Wochen ja eine erste Zerreißprobe dieser Ampel an. Lauterbach ist da dafür, die FDP tut sich sehr schwer.
Danke für diese Einschätzungen, Simon Fazer, direkt aus Berlin. Und wir geben zu Lukas Siegfried mit weiteren Meldungen in der Übersicht.
Bahn und Bus statt das eigene Auto. Die Nutzung des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz soll gefördert werden, sodass mehr Menschen auf den ÖV umsteigen. Das hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat beschlossen. Der Bundesrat soll dafür Massnahmen definieren. Der motorisierte Verkehr sei maßgeblich am Treibhausgasausstoß beteiligt, argumentierte die Mehrheit. Der öffentliche Verkehr sei dagegen äußerst energieeffizient. Gegen den Vorstoß stimmten im Ständerat Vertreter von FDP und SVP. Wir bleiben noch beim Thema ÖV. Der öffentliche Verkehr soll weiter Unterstützungsgelder bekommen, wegen der Ausfälle infolge der Corona-Pandemie. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einer Unterstützung von 215 Millionen Franken grundsätzlich zugestimmt. Es ist bereits der zweite solche Beitrag in der Covid-Krise. Zugute kommt das Geld unter anderem dem regionalen und örtlichen Personenverkehr. Nicht profitieren soll der Fernverkehr der SBB. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat die Zulassung für ein Medikament zur Behandlung von Covid-19 erhalten. Die Zulassung gilt für die EU, wie das Unternehmen mitteilt. In der Schweiz laufe das Zulassungsverfahren noch, sagte ein Sprecher von Roche auf Anfrage. Das Mittel heisst Roactemra und solle bei Patientinnen und Patienten mit einem schweren Verlauf von Covid-19 eingesetzt werden. Roactemra ist in der EU bereits im Einsatz zur Behandlung verschiedener Entzündungskrankheiten, etwa Rheuma. Ein ehemaliger Russland-Spezialist der Bundeskriminalpolizei bleibt wegen Vorteilsannahme verurteilt, wegen einer Bärenjagd in Russland. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es hat die Beschwerde des Mannes abgelehnt. 2016 hatte dieser die Einladung eines russischen Funktionärs zur einwöchigen Jagd angenommen. Dem Verurteilten sei bewusst gewesen, dass es sich dabei um einen ungebührlichen Vorteil handle, so das Bundesgericht. Von einer Strafe hatte die Vorinstanz jedoch abgesehen. Der heute 61-Jährige habe seine Stelle verloren und große Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche gehabt. Dies sei Strafe genug. Der Elektrotechnikkonzern ABB will sein E-Mobility-Geschäft abspalten und nächstes Jahr an die Schweizer Börse bringen. ABB stellt etwa Ladestationen für Elektroautos her, wie sie zum Beispiel an Autobahnraststätten aufgestellt werden. Weltweit sind schon 460'000 von ABB im Einsatz. Trotz Börsengang will ABB weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung am E-Mobility-Geschäft behalten, wie das Unternehmen schreibt. In Österreich sollen die landesweiten Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte am Sonntag enden, wie geplant. Das sagte der neue Bundeskanzler Karl Nehammer vor den Medien. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Österreich zurückgegangen. Unter welchen Bedingungen Handel, Gastronomie und Hotellerie öffnen dürften, müsse jedoch noch geklärt werden, so Nehammer. Für ungeimpfte Personen sollen die Ausgangsbeschränkungen zudem weiter gelten. Nach dem Ausbruch des Vulkans Semeru auf der indonesischen Insel Java ist die Zahl der Toten auf 34 gestiegen. 16 weitere Menschen würden noch vermisst, teilte der örtliche Rettungsdienst mit. Lokale Fernsehsender zeigen Bilder von Häusern, die fast komplett unter Asche begraben sind. Der Vulkan war am Samstag ausgebrochen. Das Wetter, heute ist es ziemlich sonnig. Ab Mitternacht bringen Wolken Regen und teilweise Schnee bis in tiefe Lagen. Die Höchstwerte liegen um 4 Grad, im Süden heute noch 8 Grad.
Nach wie vor ist die Schweiz in der sogenannten besonderen Lage. Das gibt dem Bundesrat in der Corona-Pandemie mehr Kompetenzen als in normalen Zeiten. Und diese besondere Lage bleibt auch bestehen. Bereits zum zweiten Mal hat der Nationalrat einen Antrag der SVP-Fraktion abgelehnt, diese aufzuheben. Die SVP hatte argumentiert, für die besondere Lage brauche es eine gesundheitliche Notlage. Diese sei aber nicht mehr gegeben. Mit ihrer Meinung stand die SVP aber alleine da. Ruth Wittwer berichtet.
Für seine Fraktion legte sich der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ins Zeug. Auch ihm kamen am Anfang offenbar ein paar Zweifel.
Sie werden sich vielleicht fragen, wieso stellen wir eine solche Forderung im jetzigen Moment?
Doch dann fand Alfred Heer viele Gründe, weshalb die besondere Lage doch aufzuheben sei, trotz steigenden Fallzahlen und hoher Auslastung der Spitalbetten. Er warf dem Bundesrat Staatsversagen vor, wegen der vielen Todesfälle in Pflegeheimen und dem Mangel an Pflegepersonal. Zudem kritisierte Heer die Medienkonferenzen und Live-Sendungen aus Intensivstationen. Diese würden laut seiner Einschätzung dramatisiert durch die Ringier-Medien und die SRG, zu der Radio SRF gehört.
Sie hätten vor 5 Jahren in den Intensivstationen Live-Übertragungen machen können. Sie können es auch in 10 Jahren wieder machen. Es ist immer tragisch in den Intensivstationen.
Doch auch Alfred Heer war aufgefallen, dass viele Firmen ihre Weihnachtsessen abgesagt hätten und die Lage nicht so erfreulich sei. SP-Fraktionschef Roger Nordmann mahnte, dass die Situation ohne Maßnahmen noch schlimmer würde. Alfred Heer empfahl ihm dies.
Ja, genau, das ist eben diese Panik, Herr Nordmann. Vielleicht sollten Sie einen Tee trinken und sich beruhigen.
Gesundheitsminister Alain Berset wehrte sich gegen die Vorwürfe der SVP. Die besondere Lage sei laut Epidemiengesetz gegeben. Das sei keine Entscheidung des Bundesrats. Danach las er den Rätinnen und Räten den entsprechenden Artikel vor und stellte fest, dass sich die Lage seit Juni, als die SVP schon einmal die Aufhebung der besonderen Lage verlangte, nicht verändert habe.
Je dois vous le dire, depuis le mois de juin, je n'ai pas l'impression que la situation permettrait de changer ce constat, au contraire.
Nach 3 Fragen aus der SVP-Fraktion, unter anderem zu Spitalauslastungen und Covid-Medikamenten, wurde abgestimmt. Auch im 2. Anlauf scheiterte das Anliegen der SVP mit 128 Nein zu 42 Ja. Mehrere SVP-Fraktionsmitglieder enthielten sich der Stimme. Die Motion geht nun in den Ständerat.
Sie hören Rendezvous. Bei uns geht es gleich weiter mit Bundespolitik. Und dann haben wir noch das für Sie bereit. Die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt. Stellen gingen verloren, aber dank Corona kommt auch einiges in Bewegung, zeigen die neuesten Zahlen. Dann schwere Vorwürfe eines Whistleblowers. Das britische Außenministerium habe nach dem Fall von Kabul über 100.000 Afghaninnen und Afghanen im Stich gelassen, wegen chaotischer Zustände in der Verwaltung. Und Medien müssen Daten von Nutzern, die sich in Kommentarspalten abfällig äußern, nicht an die Justiz herausgeben. Mehr zu diesem wegweisenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bei uns kurz vor 1. Unsere Altersvorsorge war heute das Thema im Nationalrat. Und zwar beide Säulen, die erste, also die EHV, wie auch die zweite, also die Pensionskassen. Beide Säulen werden derzeit reformiert. Zuerst zur Reform der ersten Säule, der AHV. Da ist die Reform auf der Zielgeraden. Beschlossen ist Rentenalter 65 auch für Frauen und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte. Fraglich ist noch, wie groß die Kompensation sein soll, die Frauen für das höhere Rentenalter bekommen. Da hat sich der Nationalrat heute dem Ständerat angenähert. Gaudenz Wacker.
Rund 10 Milliarden Franken. Das ist der Beitrag, den die Frauen bis 2031 an die Sanierung der AHV leisten, wenn sie ein Jahr länger arbeiten. Dass auch für Frauen Rentenalter 65 gelten soll, darüber sind sich National- und Ständerat einig. Unterschiedlich sind die Ansichten darüber, wie die Frauen für dieses eine Jahr mehr Arbeiten entschädigt werden sollen, wie hoch Rentenzuschläge sein sollen und wie lange diese fließen sollen. Der Ständerat will 9 Frauenjahrgänge entschädigen, der Nationalrat wollte zuletzt nur 6. 7 Jahrgänge mit gezielten Kompensationen für jene, die sie wirklich bräuchten, müssten genügen, schlägt nun FDP-Nationalrätin Regine Sauter vor.
Es ist doch heute 55 Jahre alten Frauen zuzumuten, sich darauf einzustellen, dass sie dereinst ein Jahr länger arbeiten werden.
Aus Sicht der Linken reicht das alles nicht. Die Zuschläge seien zwar wichtig, sagt etwa SP-Nationalrätin Barbara Gysi.
Aber diese Zuschläge sind derart tief, dass sie einfach das längere Arbeiten müssen im Erwerbsleben nicht aufwiegen können. Nach wie vor sind die Frauen schlechter bezahlt und sie leisten für Milliarden Franken Gratisarbeit.
Etwa bei der Betreuung von Kindern oder den eigenen Eltern. Schließlich schwenkt der Nationalrat auf Ständeratskurs um und entscheidet sich deutlich für Zuschläge für 9 Jahrgänge. Einzig die FDP votiert für 7. In einem zweiten Punkt sind die Verhältnisse weniger klar. bei der Frage, ob die Schweizerische Nationalbank Gewinne aus den Negativzinsen an die AHV abliefern soll. Die zuständige Nationalratskommission beharrt darauf. Ein großer Teil der Negativzinsen komme schließlich aus Vorsorgegeldern, sagt Kommissionssprecher Thomas Deckgurten von der SVP und fügt mit Blick auf die nächste AHV-Volksabstimmung an.
Es ist auch ein Kernargument für uns, dass wir in der Volksabstimmung damit punkten können.
Hände weg von der Nationalbank, sagen hingegen FDP, Grünliberale und die Mitte-Fraktion. Für sie argumentiert Ruth Humbel.
Die Erträge aus Negativzinsen sind volatil und es darf kein Erwartungsdruck auf die Nationalbank geben, weil damit die Unabhängigkeit der Nationalbank gefährdet würde.
Und für den Bundesrat verweist Sozialminister Alain Berset erneut darauf, Nationalbankgeld für die AHV, das sei eine Idee aus dem Parlament und nicht eine vom Bundesrat. Die Nationalbank ihrerseits lehne diesen Vorschlag ab.
La Banque nationale, elle s'est prononcée sur le sujet, elle s'est prononcée défavorablement, relevant en particulier des risques quant à son indépendance.
Auch die Nationalbank selber sehe ihre Unabhängigkeit gefährdet, wenn sie Gewinne an die AHV abliefern müsste. Doch damit dringt der Bundesrat bei der Mehrheit nicht durch. Hier setzt sich eine Links-Rechts-Klammer von SVP, SP und Grünen durch. Damit bleiben Differenzen zum Ständerat, der die Nationalbank bei der AHV aus dem Spiel lassen will. Mit der Einigung auf 9 Frauenjahrgänge, die entschädigt werden sollen, ist die AHV-Reform nun aber einen grösseren Schritt weiter.
Im Anschluss hat sich der Nationalrat gleich mit dem anderen schweren Brocken in der Altersvorsorge beschäftigt, mit der Pensionskasse der zweiten Säule. Auch diese muss reformiert werden und ist neben der AHV eines der ganz grossen politischen Themen im Bundeshaus. Für die Debatte hat sich der Nationalrat 3 Tage reserviert. Aber bereits der heutige Beginn hat exemplarisch auf den Punkt gebracht, wo die Probleme liegen. Dazu Oliver Washington.
In einem Punkt sind sich alle Parteien einig. Die zweite Säule muss reformiert werden. Denn, betonte etwa FDP-Nationalrätin Regine Sauter,
heute findet innerhalb der zweiten Säule eine systemwidrige Umverteilung von den Erwerbstätigen zu den Rentnerinnen und Rentnern statt. Es handelt sich dabei um Milliardenbeträge.
Die Erwerbstätigen müssen Milliardenbeträge bezahlen, damit die Rentner die ihnen garantierten Renten erhalten. Das geht nicht. Deshalb muss der Umwandlungssatz gesenkt werden. Weil damit aber die künftigen Renten sinken, schlug der Bundesrat einen solidarisch finanzierten Zuschlag vor, den die Pensionierten erhalten würden. Der Bundesrat übernahm dabei einen Vorschlag, den die Sozialpartner ausgearbeitet hatten. Doch wollen die Bürgerlichen davon nichts wissen. So hielt etwa Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel fest.
Die Mitte will keinen solchen Ausbau der zweiten Säule mit einem Einbau einer Mini-AHV. Wir wollen die Säulen getrennt halten und die Umverteilung in der AHV belassen, wo die Solidarität gut ausgebaut ist und funktioniert.
Deshalb präsentierten SVP, FDP und die Mitte-Partei einen Vorschlag, der nun als Mehrheitsvorschlag auf dem Tisch liegt. Auch dieser sieht einen Zuschlag vor, allerdings würden lange nicht alle davon profitieren, manche würden sogar tiefere Renten erhalten. Weshalb die Grüne Katharina Prelitsch-Huber festhielt:
Wir Grüne sind enttäuscht über die Mehrheitsvariante, die jetzt auf dem Tisch liegt. Für uns war es ein Pfusch.
Und Pierre-Yves Meyer, SP-Nationalrat und Präsident des Gewerkschaftsbundes, ergänzte:
Vous êtes la première génération des partis de droite qui veut maintenant entamer la régression.
Sie seien die erste bürgerliche Generation, die sich für tiefere Renten einsetze. Was seine Parteikollegin Barbara Gysi aufgriff und sagte:
Eine BVG-Reform, die einseitig ist und am Schluss dazu führt, mein Kollege Pierre-Yves Meyer hat das schon ausgeführt, mehr Zahlen für weniger Rente. Eine solche Vorlage wird beim Volk keinen Bestand haben.
Doch wollte das SVP-Nationalrat Albert Rösti nicht einfach so stehen lassen.
Ich bin enttäuscht, dass man jetzt hier bereits in der ersten Lesung von linker Seite bereits den Absturz dieser Reform verkündet.
Und enttäuscht sei er auch vom Bundesrat, weil dieser einfach den Vorschlag der Sozialpartner übernahm und dem Parlament vorschlug. Hier trat dann der zuständige Bundesrat Alain Berset auf den Plan.
Vous avez dit que vous étiez déçu du Conseil fédéral qui n'avait fait que reprendre cette proposition des partenaires sociaux. Aber ich muss Ihnen sagen, Herr Nationalrat Rösti, wir sind auch enttäuscht.
Enttäuscht etwa über den Mehrheitsvorschlag der Bürgerlichen, denn, sagte Berset weiter,
C'est aussi parce que ce qui ressort des travaux de votre majorité va poser des problèmes.
Dieser Vorschlag sei nicht ausgewogen, deshalb sei das Risiko groß, dass er dann vor dem Volk scheitern würde. Der Nationalrat nimmt sich bis am nächsten Montag Zeit für die Beratung der zweiten Säule. Dann geht das Geschäft in den Ständerat.
Oliver Washington hat berichtet. Zu einem anderen Thema. Für die Wirtschaft und damit auch für die Arbeitnehmenden ist die Pandemie eine große Herausforderung. Sie müssen sich anpassen, vieles neu denken. Und das zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt. Auf der einen Seite haben Menschen ihre Stellen verloren, weil ihre Branche massiv unter der Pandemie litt oder immer noch leidet. Andererseits schaffen Unternehmen auch neue Arbeitsplätze, bieten Bewerbenden neue Chancen. Diese Entwicklung lässt sich auch aus den aktuellen Zahlen zum Arbeitsmarkt ablesen, die das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO heute veröffentlicht hat. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim hat sie genauer angeschaut.
Inzwischen dauert die Pandemie 20 Monate. Und die Arbeitslosenquote ist wieder dort, wo sie unmittelbar vor der Pandemie war, bei 2,5%. Noch Anfang dieses Jahres lag sie bei 3,7%. Ein so starker Rückgang innerhalb weniger Monate sei ein Zeichen einer ausgesprochen widerstandsfähigen Wirtschaft, sagt Boris Zürcher, Leiter der Sektion Arbeit beim SECO.
Ich würde noch nicht ganz darauf wetten, dass das Gröbste überwunden ist, aber ich glaube, der Arbeitsmarkt entwickelt sich in die gewünschte Richtung.
Heißt, längst haben sich die Unternehmen aus der Schockstarre zu Beginn der Pandemie befreit und suchen nun wieder Personal. Und passendes Personal scheinen sie durchaus zu finden.
Wir hatten jetzt in den letzten Monaten dauerhaft über 30.000 Eintritte in die Arbeitslosigkeit, aber eben auch eine ebenso hohe Zahl an Austritten. Das zeigt, der Arbeitsmarkt ist in Bewegung, da ist eine hohe Dynamik am Arbeitsmarkt vorhanden.
Und viele Menschen dürften die jetzige Situation auch nutzen, um sich beruflich neu auszurichten. Teilweise aus freien Stücken, teilweise auch, weil sie müssen. Gerade in der Gastronomie scheinen viele Angestellte Ausschau zu halten nach etwas Neuem. Deutlich zeigt sich dieser Effekt aktuell in den USA. Da ist die Krise ein regelrechter Auslöser, um die Stelle zu wechseln. Und dieser Effekt dürfte auch in der Schweiz eine gewisse Rolle spielen, vermutet Boris Zürcher vom SECO. Zumindest jetzt, wo die wirtschaftliche Unsicherheit etwas in den Hintergrund gerückt ist.
Während der Krise halten sich alle möglichst still und bleiben dort, wo sie sind. Und sobald sie dann eben sehen, okay, es gibt wieder Aussichten, dann fängt die Bewegung an. Das heißt aber nicht zwingend, dass alle über die Arbeitslosigkeit kommen müssen. Viele tun das nahtlos, indem sie eben eine Stelle aufgeben und gleich unmittelbar anschließend eine neue Stelle antreten.
Und solche nahtlosen Stellenwechsel tauchen dann auch nirgends in einer Statistik auf. Insgesamt, so scheint es aktuell, koppelt sich also die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zunehmend vom Geschehen an der Pandemiefront ab. Viele haben inzwischen gelernt, im Berufsalltag damit umzugehen.
Es ist 7:07. Als Kabul im Sommer in die Hände der Taliban gefallen war, musste es schnell gehen. Sie erinnern sich vermutlich an die Bilder des Chaos, welches am Flughafen herrschte. Hunderttausende von Afghaninnen und Afghanen versuchten, aus dem Land zu kommen, insbesondere solche, die für die westlichen Alliierten gearbeitet hatten. Nun erhebt ein ehemaliger Mitarbeiter des britischen Außenministeriums schwere Vorwürfe. Gegen 150.000 Afghaninnen und Afghanen hätten vergeblich um Hilfe gebeten und seien letztlich von Großbritannien zurück und damit im Stich gelassen worden. Patrick Wülser in London, was genau soll im britischen Außenministerium schiefgelaufen sein?
Ja, einige sind die Aussagen dieses jungen Beamten des britischen Außenministeriums zutreffen. Während dem Truppenrückzug aus Afghanistan sollen tausende Mails mit Einreiseanträgen von Afghaninnen und Afghanen in London gar nicht gelesen worden sein. Der Beamte beschreibt, dass er an einzelnen Tagen mit Hunderten von Anträgen völlig allein für die Beantwortung zuständig gewesen sei. Seine Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten seien entweder nicht erreichbar oder im Homeoffice gewesen sein. Ein Bild, wenn es zutrifft, des Chaos, in dem offenbar tausende Menschen im Stich gelassen wurden.
Beim Whistleblower handelt es sich, Sie haben es erwähnt, um einen jungen ehemaligen Mitarbeiter im britischen Außendepartement. Wie glaubwürdig ist er?
Ja, für die Ernsthaftigkeit seiner Aussagen spricht, dass sich der junge Beamte nicht an eine der vielen Boulevardzeitungen gewandt hat, sondern vor einer parlamentarischen Kommission ausgesagt hat und auch verhört wurde. Die Vorwürfe decken sich zudem mit Tatsachen und Fakten, die bereits bekannt sind, also Klagen von Afghanen, die in Kabul zurückgelassen wurden, oder zum Beispiel dem Umstand, dass der damalige Außenminister Dominik Raab während dem Rückzug aus Kabul am Mittelmeer mit seiner Familie Ferien machte. Aber es gibt tatsächlich Vorwürfe, die seltsam klingen. Zum Beispiel, der Außenminister habe Mails erst nach Stunden beantwortet. Also wer Ministerien von innen kennt, weiß, dass Minister nicht direkt mit subalternen Beamten korrespondieren, sondern besonders in Krisen einen engen persönlichen Stab haben. Und diese Kritik ist aus meiner Sicht deshalb mit Vorsicht zu genießen.
Einiges an der Kritik ist also nicht völlig neu. Was rüttelt denn heute die britische Öffentlichkeit besonders auf?
Ja, besonders schwerwiegend ist der Vorwurf, und das wird selbst von konservativen Abgeordneten heute geteilt, dass in einer solchen Krise, also während der größten Militärevakuation seit dem Zweiten Weltkrieg, die Beamten im Außenministerium im Homeoffice weilten und nicht an Deck waren und Dienst nach Vorschrift offenbar geleistet haben sollen. Dies eben mit fatalen Konsequenzen, das bestätigen hier in London auch mir gegenüber Leute aus der afghanischen Diaspora, aber ebenso Flüchtlinge aus Afghanistan, die mittlerweile auch unter den Migranten zu finden sind, die mit Gummibooten über den Ärmelkanal kommen.
Der damalige Außenminister Dominik Raab hat heute bereits gegenüber der BBC Stellung genommen. Was sagt er?
Ja, der hat naturgemäß eine völlig andere Sicht der Dinge. Man habe im Außenministerium rund um die Uhr gearbeitet. Wie jede Regierung auf der Welt sei man vor einer unglaublich schwierigen Situation gestanden. Und das stimmt ja auch und trifft zu. Am Ende habe man dann 15.000 Menschen aus Kabul evakuiert. Und es sei ja nicht nur darum gegangen, möglichst schnell zu handeln, sondern auch die richtigen Leute zu evakuieren, also die Antragstellerinnen und Antragsteller zu identifizieren und zu überprüfen. Und was dann nun genau Fakten und was Ausreden sind, wird eben jetzt dann wohl die parlamentarische Untersuchung ans Licht bringen.
Informationen von Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülser. Danke nach London. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat heute ein Urteil gefällt, das für die Medien von grundsätzlicher Bedeutung ist. Er hat entschieden, dass sich die österreichische Zeitung Der Standard zu Recht geweigert hat, Daten von Nutzern herauszugeben. Diese hatten sich in Online-Kommentaren abfällig über Politiker geäußert. Darauf hat die österreichische Justiz die Nutzerdaten der Kommentarschreiber angefordert. Vergeblich, wie sich nun zeigt. Fredrik Steiger berichtet.
Auf der Internetseite des österreichischen Standard ließen sich Kommentarschreiberinnen und Schreiber überaus kritisch aus über den heutigen Chef der rechtsnationalen FPÖ, Herbert Kickl, und andere Politiker. Diese klagten wegen Verleumdung, worauf die Zeitung von der Justiz aufgefordert wurde, die Nutzerdaten der Kommentarschreiber herauszugeben, damit sie identifiziert werden können. Der Standard weigerte sich, unterlag aber vor österreichischen Gerichten und wandte sich daher an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR. Dort bekam der Verlag nun Recht. Die Straßburger Richter sprechen in ihrem Urteil von einer Verletzung der Meinungsäußerungsfreiheit nach Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Zwar erachtet auch der EGMR die Online-Kommentare gegen Kickl und Co. als diffamierend, hingegen seien sie nicht als Hassreden oder gar als Aufrufe zu Gewalt zu werten, sondern bewegten sich noch im Rahmen zulässiger Werturteile. Die österreichische Justiz pflegt die Herausgabe von Nutzerdaten bereits einzufordern, sobald eine Verurteilung wegen Ehrverletzung und Rufschädigung nicht auszuschließen ist. Eine sehr weite Interpretation. Außerdem unterlägen so wiederum die Gerichte Nutzerdaten nicht dem Redaktionsgeheimnis. Kommentare in Internetforen einer Zeitung seien etwas völlig anderes als die Publikation von eigenen Artikeln. Der Standard hingegen argumentierte, Diskussionsplattformen seien mittlerweile ein enorm wichtiges publizistisches Angebot einer Redaktion. Wer sich dort äußere, sei zu schützen, sonst würge man Debatten ab. Weil sich genau solche Fragen aktuell in den meisten Redaktionen stellen, kommt dem heutigen EGMR-Urteil grundsätzliche Bedeutung zu. Für den EGMR besteht sehr wenig Raum für die Beschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit, erst recht nicht bei politischen Äußerungen. Eine Ausnahme sieht er bei der Verletzung der Privatsphäre von Personen, da urteilt Straßburg streng. Ansonsten jedoch stärkt der Menschenrechtsgerichtshof Medienschaffenden und Redaktionen großmehrheitlich den Rücken, so auch jetzt im Urteil gegen Österreich.
Es ist eins. Gleich im ersten und vierten Abstand halten, Kontakte beschränken, so lauten zwei Verhaltensregeln in der Corona-Pandemie. Welche Folgen hat es für die Gesellschaft, wenn die Menschen sich aus dem Weg gehen müssen? Der Soziologe Matthias Riedl hat dazu eine Studie gemacht. Was dabei herausgekommen ist, diskutieren wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Lukas Siegfried.
Die Reform der AHV ist im Parlament auf der Zielgeraden. National- und Ständerat sind näher zusammengerückt. Für Frauen, deren Rentenalter auf 65 ansteigen soll, soll es Zuschläge zur AHV-Rente geben. 9 Jahrgänge würden davon profitieren. Bei der Reform der zweiten Säule der Pensionskassen sollen der Minimallohn und der sogenannte Koordinationsabzug halbiert werden. Das hat der Nationalrat entschieden. Davon würden insbesondere Menschen mit tiefen Pensen oder Löhnen profitieren, was vor allem den Frauen zugutekommen soll. Und die neue deutsche Regierung mit SPD, den Grünen und der FDP hat den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Ziel sei es, dass die Regierung in 4 Jahren wiedergewählt werde, sagte der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Pläne der neuen Regierung bräuchten mehr Zeit als 4 Jahre.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.